Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wissen Sie, wo sich das Grab von Eva befindet, also der Urmutter der Menschheit nach Bibel und Koran? In Saudi-Arabien sind sich viele Menschen da ziemlich sicher. In der Hafenstadt Jeddah soll es begraben sein. Überhaupt hat diese Stadt, die als Tor zu Mekka gilt, einiges zu bieten. Der streng konservative Wahhabismus hat sich zwar auch dort verbreitet, aber Jeddah ist anders, wie ein geläufiger Spruch in Saudi-Arabien heißt. Was das in religiösen Dingen bedeutet, das kann uns Ulrike Freitag erklären. Sie ist Professorin für Islamwissenschaften an der Freien Universität und Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Und sie hat vor kurzem eine Geschichte Jeddahs veröffentlicht. Frau Freitag, fangen wir erstmal bei dieser ersten Frau an. Wieso soll das Grab Evas ausgerechnet in Jeddah sein? Und besuchen das heute noch Menschen? Ist das noch ein heiliger Ort oder ist das eine touristische Attraktion?
Es gibt verschiedene Gräber, sowohl Evas als auch Adams, aber eben eins davon soll in Jeddah sein. Das soll sich auf der arabischen Halbinsel abgespielt haben, die Gründungsgeschichte der Menschheit. Und ja, es ist noch eine sehr große Attraktion. Es wurde 1926 zerstört von den Wahhabiten, aber dennoch sind Leute immer wieder und bis heute eben zu diesem Friedhof gepilgert, auch wenn heute dran steht, dass man ihn eigentlich nicht mehr besuchen sollte. Und das Grab an sich auch nur noch in legendären Ruinen übrig ist. Das heißt, es steht da noch so eine halbe Kuppel, von der behauptet wird, dass sie zu dem ehemaligen Grabgebäude, von dem es viele Fotos gibt, gehört habe.
Das klingt ja schon so ein bisschen widerständig. Also die Wahhabiten haben das zerstört, verbieten den Zugang und trotzdem gehen die Leute dahin. Ist das so ein bisschen der Spirit von Jeddah, kann man das sagen, dass man sich da Frömmigkeitspraktiken bewahrt hat, die eigentlich im Wahhabismus nicht mehr vorgesehen sind, zum Beispiel eben dieser Besuch von heiligen Gräbern?
Naja, man muss dazu sagen, diejenigen, die das Grab besuchen, sind überwiegend heutzutage eigentlich Pilger, die auf dem Weg nach Mekka sind. Aber man kann durchaus sagen, dass es in Jeddah ebenso wie in Mekka und Medina eine tief verwurzelte Tradition der Religiosität gibt, die eben auch häufig sufische, also mystische Praktiken umschließt beispielsweise. Also Dinge, die in der wahhabitischen Interpretation des Islam ungern gesehen werden, beziehungsweise verfolgt werden.
Dazu gehört auch Musik?
Dazu gehört auch eine bestimmte Art religiöser Musik. Es gab aber in Jeddah auch lange Zeit Radios, es gab Hausmusik. Und auch diese Dinge sind mal mehr, mal weniger offen weiterhin praktiziert worden. Inzwischen passt das auch sehr gut in die offizielle Linie des Königsreichs, was sich ja anfängt, von dieser wahhabitischen Interpretation des Islam zu distanzieren.
Ist das sogar so, dass mittlerweile mit dieser Öffnung die anderen Städte jetzt Jeddah an Liberalität überholen, sozusagen? Also bisher hieß es ja auch immer, in Jeddah könnten sich die Frauen weniger streng kleiden und so weiter. Mittlerweile ist das theoretisch zumindest im ganzen Königreich möglich. Verliert da Jeddah ein bisschen seinen Sonderstatus?
Das kann man so sagen. Das hat auch damit zu tun, dass inzwischen natürlich die Hauptstadt Riad das absolute Zentrum des Landes ist, inzwischen auch wirtschaftlich, glaube ich, Jeddah überholt hat. Und dort natürlich auch die Innovationen, also beispielsweise Konzerte und Ähnliches, inzwischen jedenfalls noch sehr viel stärker stattfinden und damit eben auch dort an noch mehr Freiräume geboten werden. Auch wenn selbst diese Trends in Jeddah erstmal ausprobiert wurden.
Jeddah ist weiterhin das Tor zu Mekka, natürlich nicht mehr ganz so wichtig, weil die Pilger nicht mehr unbedingt alle über den Hafen einreisen. Es gibt einen Flughafen, wo dann viele auch direkt nach Mekka und Medina weiterreisen. Trotzdem hat das diese Stadt enorm geprägt, dass da so viele Menschen von Marokko bis Indien und sonst woher kamen, um eben diese Pilgerfahrt zu beginnen. Was ist davon bis heute spürbar, von diesem ja sozusagen monoreligiösen, trotzdem Multikulturalismus?
Davon ist sehr viel spürbar. Das fängt an mit den Personennamen, die schon häufig zeigen, dass Menschen aus anderen Gegenden kommen, also aus Bukhara oder aus Taschkent oder aus verschiedenen Orten in Indonesien. Man sieht es in der Küche, man sieht es in der Kleidung. Sehr häufig sieht man beispielsweise immer noch die jemenitische Kleidung, die Futa, die von Männern getragen wird. Insofern, das durchdringt die Stadt eigentlich. Es gehört sozusagen zu ihrer DNA.
Und weiß man etwas über Konflikte zwischen Pilgern und Einheimischen? Also es kann doch eigentlich nicht immer ganz reibungslos verlaufen sein. Zum Teil war das ja eine Vervierfachung der Bevölkerung während der Pilgerzeit.
Naja, also die Pilger waren für die Jedawis, die ausgesprochene Business People sind, eigentlich die Haupteinnahmequelle im Jahr. Und das hat schon dadurch zu Konflikten geführt, dass sie zwar einerseits als Gäste Gottes willkommen geheißen haben, andererseits aber natürlich nach Strich und Faden versucht haben, in den 2, 3 Monaten die Pilger durch die Stadt, also erst in die Stadt kamen und dann wieder auch meistens über die Stadt ausgereist sind, da so viel aus ihnen herauszupressen wie irgend möglich für Miete, für Essen, für alle möglichen Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs, für den Transport nach Mekka. Das war natürlich einerseits konfliktuell, andererseits mussten natürlich auch bestimmte Formen der Gastfreundschaft gewahrt bleiben. Also es war da immer ein gewisses Spannungsverhältnis vorhanden. Dann gibt es natürlich noch andere Konflikte, die passierten eher auf dem Weg, wo Pilgerkarawanen häufig dann auch überfallen worden sind von Beduinen. Entweder als Ausdruck lokaler Konflikte, wo die Pilger gewissermaßen als Geiseln genommen wurden, teilweise aber auch einfach, um die Pilger seitens der Beduinen auszunehmen.
Und das ganze Jahr war in Jeddah dann sozusagen strukturiert nach vor der großen Pilgerzeit, nach der großen Pilgerzeit. Da hat man dann Sachen machen können, die eher das eigene Leben betrafen. Und ansonsten war man beschäftigt damit, diese Leute zu versorgen, zum Teil auch zu beherbergen. Es gab ja wenig Hotels, sondern das war eher private Unterkünfte.
Genau, also es war ein großes Geschäft, diese Vermietung. Leute sind dann in die oberen Etagen ihrer Häuser ausgewichen oder in die Vororte oder gar in andere Städte, wo sie vielleicht auch Häuser hatten. Diese Vermietung war ausgesprochen wichtig. Und den Rest des Jahres in der Tat, da fand dann eine Reise beispielsweise nach Medina statt, die auch dem Besuch des Prophetengrabes galt, also auch eine religiöse Bedeutung hatte, die aber gleichzeitig auch eine Art Vergnügung in gewisser Weise war, etwas, was überwiegend Männer machten. Es gab Ausflüge vor die Stadt, es gab den normalen Handel natürlich und Vorbereitungen häufig auch schon wieder für die nächste Pilgerfahrt.
Und am Ende der Pilgerfahrt gab es etwas, was sehr interessant klingt, ein eigener Karneval der Frauen. Warum?
Naja, da unterscheiden sich die Interpretationen. Heute wird häufig gesagt, die Frauen hätten sich in Männerkleidung auf die Straßen begeben, um die Stadt zu verteidigen vor den Beduinen. Das scheint mir eine nachträgliche Interpretation zu sein. Es scheint, dass es sich um eine Art Karneval gehandelt hat, in einer Zeit, in der die Männer eben überwiegend mit den Pilgern nach Mekka gezogen sind, um sie dort zu versorgen. Und in dieser Zeit haben die Frauen auf den Straßen sich eben in Männerkleidung vergnügt. Sie haben Tänze abgehalten, sie haben Musik gespielt. Man muss es sich wirklich wie einen Karneval vorstellen. Und Männer, die sich in der Zeit in der Stadt aufgehalten haben, wurden so ähnlich wie im Frauenkarneval in Köln dann auch beschimpft oder eben auch mal angegriffen.
Eine echte Weiberfasnacht. Und gibt es davon heute noch irgendwelche Überreste oder zumindest Erinnerungen bei den älteren Leuten?
Es gibt Erinnerungen daran und es gibt in den letzten Jahren auch Bestrebungen, dieses Erbe lebendig zu halten, indem man beispielsweise in privaten Compounds Veranstaltungen macht, wo sich Frauen verkleiden, aber dann eben auf einer Bühne in einer Art ja, Retro-Festival, wo dann bestimmte der Verse noch rezitiert werden. Also es gibt insgesamt ein großes Bemühen, das historische und kulturelle Erbe am Leben zu erhalten und überhaupt die Erinnerung daran, die lange Zeit verdrängt worden ist, im Modernisierungsprozess wieder zu erwecken.
Wenn man Jeddah als Tor zu Mekka bezeichnet, dann ist da im Arabischen, ich glaube vom Persischen kommt ein Begriff, Dehlis, das heißt mehr als Tor. Was heißt das denn genau?
Das ist ein architektonischer Begriff für die großen Stadthäuser. Das ist der ja Eingangsbereich, der in eine große Eingangshalle im Erdgeschoss des Hauses führt. Rechts und links davon lagen häufig Empfangsräume und entsprechend kann man Dehlis eigentlich auch als ja, Empfangshalle vielleicht übersetzen. In diesen Räumen waren häufig Empfangsräume, waren Büros der Händler, wurden Gäste empfangen. Durch den Dehlis haben sich aber auch Dienstboten, haben sich überhaupt Fremde in das Haus hineinbewegt. Das heißt, aus moralischer Sicht war das auch so ein etwas zwielichtiger Raum.
Und ist das aus Sicht der Bewohner Mekkas immer noch so, dass Jeddah so ein bisschen zwielichtig ist und dass da Leute unterwegs sind, die zumindest nach Mekka nicht kommen sollten?
Natürlich, bis heute ist der Mekka genau wie Medina für Nicht-Muslime verboten. Das gilt für Jeddah nicht. Und bis heute gilt Jeddah als Hafenstadt immer noch als die Stadt, die moralisch weniger hochstehend ist. Ein gutes Beispiel ist, dass sich Handelsfamilien, die ursprünglich nach Mekka gekommen waren, sich dann im Hijaz in der Region niedergelassen haben, nach Jeddah gegangen sind. Einerseits natürlich, weil Jeddah der Hafen war. Begründet wird das aber häufig moralisch, dass man sagt, man hätte in Mekka nicht die Art von Geschäften machen können, aus religiösen Gründen. Man hätte Leute nicht übers Ohr hauen dürfen, man hätte vielleicht dann doch keine Zinsen verlangen dürfen und ähnliches. Praktiken, die in Jeddah durchaus gang und gäbe waren.
Jeddah hat in seiner Geschichte mehrere Seuchen erlebt und auch immer wieder neue Quarantäneeinrichtungen geschaffen für die Pilger. Was bedeutet das in Zeiten der Corona-Pandemie? Ist diese Stadt vielleicht besser vorbereitet als andere?
Naja, heute ist Jeddah eine Mehrmillionenstadt, sehr modern. Es sind zwar noch einige der alten Familien in der Stadt, es sind aber natürlich unglaublich viele Zuwanderer aus anderen Teilen des Königreichs, ebenso wie aus der ganzen Welt. Insofern ist die Stadt nicht mehr oder nicht weniger vorbereitet. Aber in der Tat, es gibt ein historisches Gedächtnis an diese Seuchenzeit. Bis heute sagt man, wenn jemand nach der Pilgerfahrt krank wurde, ach, das ist die Grippe der Hajj. Man hat also auch noch das Gedächtnis, dass mit Besuchern, mit Fremden Krankheiten eingeschleppt werden. Aber in praktischer Hinsicht ist Jeddah nicht anders vorbereitet als die anderen Städte.
Vielen Dank, Ulrike Freitag, Professorin für Islamwissenschaft und Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Ihr Buch History of Jeddah ist erschienen bei Cambridge University Press.